Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Immer dienstags widmen wir uns in dieser Sendereihe dem Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche, der sich mit der Feier des christlichen Mysteriums beschäftigt. Bereits seit einigen Monaten ist dafür bei uns zu Gast Herr Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Sie, Gott.
Beim letzten Mal haben wir uns mit der Einsetzung der Eucharistie beschäftigt. Wir sind beim Sakrament der Eucharistie und heute geht es weiter mit der liturgischen Feier der Eucharistie. Herr Dekan, was haben wir denn beim letzten Mal da besonders behandelt?
Ja, wir haben davon gesprochen, dass Jesus uns dieses Geheimnis anvertraut hat. Wir haben hineingeschaut in den Abendmahlsaal, haben gesehen, wie Jesus das Brot bricht und das Wort über den Kelch. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt der Herr, und immer aufs Neue kommen wir zusammen, um dies zu seinem Gedächtnis zu tun.
Wir haben also sozusagen die historischen Tatsachen betrachtet, das, was geschehen ist, und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir das heute umsetzen oder wie es auch in den letzten Jahrhunderten umgesetzt wurde. Die liturgische Feier der Eucharistie, das ist der Übertitel des heutigen Abschnitts. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann sind Sie nun herzlich eingeladen, diesen aufzuschlagen auf der Seite 369. Die Messe aller Jahrhunderte. Schon aus dem 2. Jahrhundert besitzen wir das Zeugnis des heiligen Märtyrers Justin über die wesentlichen Elemente im Ablauf der Eucharistiefeier. Bis heute sind es in allen großen liturgischen Familien die gleichen geblieben. Um den heidnischen Kaiser Antonius Pius zu erklären, was die Christen tun, schreibt Justin um 155: An dem nach der Sonne benannten Tage findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf dem Lande herumweilen, an einem gemeinsamen Ort statt. Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der er ermahnt und auffordert, diesen schönen Lehren und Beispielen nachzufolgen. Sodann stehen wir alle zusammen auf und schicken Gebete zum Himmel, für uns selbst und für alle anderen auf der ganzen Welt, auf dass wir würdig werden, auch in Werken als gute Menschen und als Beobachter der Gebote befunden zu werden, um so das ewige Heil zu erlangen. Nachdem wir die Gebete beendet haben, grüßen wir einander mit einem Kusse. Dann wird dem Vorsteher der Brüder Brot gebracht und ein Becher mit einer Mischung von Wasser und Wein. Dieser nimmt es, sendet durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis zum Vater aller Dinge empor und verrichtet eine lange Danksagung, griechisch Eucharistia, dafür, dass wir dieser Gaben von ihm gewürdigt wurden. Ist er mit den Gebeten und der Danksagung zu Ende, stimmt das ganze anwesende Volk ein, indem es spricht: Amen. Nachdem der Vorsteher die Dankhandlung vollbracht und das ganze Volk eingestimmt hat, reichen die Diakone, wie sie bei uns heißen, jedem Anwesenden vom dankgesegneten, eucharisierten Brot und vom mit Wasser vermischten Wein zum Genuss dar und bringen davon auch den Abwesenden.
Ja, also das ist das früheste Zeugnis, das wir haben aus der frühchristlichen Zeit, und es stammt von dem Märtyrer und Philosophen Justinus. Dieser Justinus, das war ein Palästinenser. Der kommt aus Nablus und seine Vorfahren dürften Römer gewesen sein, die dort angesiedelt wurden. Und dieser Justinus war ein großer Wahrheitssucher. In jungen Jahren macht er sich auf den Weg, um bei den verschiedenen Philosophen sozusagen in die Schule zu gehen. Und er geht zu den Peripatetikern und er geht zu den Leuten, die dem Aristoteles nachfolgen, und zu den Platonikern, und überall geht er hin und überall nimmt er etwas auf, aber es befriedigt ihn im Grunde genommen nicht. Und schließlich trifft er bei einem dieser Philosophen auf einen alten Mann. Und der überzeugt ihn dann davon, dass Jesus Christus die Botschaft gebracht hat, die er sucht, nämlich die Wahrheit, die wahre Weisheit. Und Justin ist davon so begeistert, dass er, dieser junge Philosoph, dazu kommt und Christ wird. Und Und als Philosoph reist er dann sozusagen von Stadt zu Stadt, um die frohe Botschaft zu verkünden und landet schließlich in Rom. Und dort in Rom, da möchte er natürlich die einflussreichen Leute gewinnen für den christlichen Glauben. Und damals herrscht dieser Kaiser Antoninus Pius. In dieser Zeit finden nahezu keine Verfolgungen statt. Das war ein Herrscher von großer Toleranz. Allerdings für die Christen hat er nicht allzu viel übrig. Vor allen Dingen deshalb, weil er so wenig von ihnen weiß. Und da will dieser Justinus abhelfen. Und er schreibt dann eine Apologetik, eine Apologie, eine Verteidigungsschrift, wo er dem Kaiser zu erklären versucht, was die Christen tun und was sie feiern, um hier Vorurteile auszuräumen. Und diese Schrift, er hat viele Schriften geschrieben, aber kaum etwas ist uns erhalten geblieben. Meistens nur so eine kurze Zusammenfassung. Aber hier diese Apologetik, da haben wir doch sehr viel erhalten. Und da haben wir jetzt sehr schön aufgezeigt, wie das war bei den frühen Christen. An dem nach der Sonne benannten Tag, also am Sonntag, findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten und auf dem Land herumweilen, an einem gemeinsamen Ort statt, also eine Zentralpfarrei. Im Zentrum kommt man zusammen. Das hat es ja durch die Jahrhunderte auch gegeben. Im Mittelalter, im frühen Mittelalter, hat nicht jeder Ort eine Kirche gehabt. Oder wenn sie eine Kirche gehabt haben, haben sie nicht immer einen Pfarrer gehabt, um dort den Gottesdienst zu feiern. Sie mussten oft weite Wegstrecken zurücklegen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Das ist ja in Afrika, in Asien, in den Kirchen des Nordens auch so. Schweden, Finnland, die haben oft sehr, sehr weite Wege zurückzulegen, um am Sonntag am Gottesdienst teilnehmen zu können. Und so war das in der frühen Kirche oft. Die haben sich auf den Weg gemacht. Alle, die geglaubt haben, die an Christus geglaubt haben, haben sich auf den Weg gemacht. Und dann erzählt er, was da geschehen ist. Was jetzt da nicht steht, das war natürlich schon in aller Frühe. Denn der Sonntag war ja damals kein Feiertag. Der Sonntag war kein freier Tag. Der Sonntag war ein normaler Arbeitstag. Also alle, die Christen waren, mussten in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um am Gottesdienst teilnehmen zu können. Und wenn sie dann vom Gottesdienst heimgekommen sind, dann ging ihr Arbeitstag los. Und was geschieht da? Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Also ewig hat man nicht vorlesen können, weil die auch wieder heim mussten. Aber was hat man getan? Man hat aus dem Alten und Neuen Testament vorgelesen. Und dann, wenn der Vorleser, der Lektor, sagen wir heute, aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache. Also das ist die Predigt. Der Seelsorger war dann soweit, dass er die Ansprache gehalten hat, in der er ermahnt und auffordert, diesen schönen Lehren und Beispielen nachzufolgen. Also was Jesus uns gesagt hat in seinen Evangelien, das wird dann von dem Vorsteher, von dem Presbyter, von dem Priester, wird es dann ausgelegt und sozusagen ins Leben übersetzt, dass der Hörer dann auch weiß, das und das soll ich jetzt tun. Und das soll ich in mein Leben übersetzen. Das soll ich in meinem Leben verwirklichen. Und das haben die Christen sehr, sehr gut aufgenommen und haben das beherzigt. Nicht alle wahrscheinlich, so wie es heute auch ist. So dann stehen wir alle zusammen auf und schicken Gebete zum Himmel für uns selbst, für alle anderen auf der ganzen Welt, auf dass wir würdig werden, auch in Werken als gute Menschen. Darauf haben die ja großen Wert gelegt, dass der Christ auch Zeugnis gibt hinein in die Welt durch sein Gutsein und als Beobachter der Gebote Gottes befunden zu werden, um so das ewige Heil zu erlangen. Also da könnte man jetzt sagen, da sind die ganzen Fürbitten drin, da hat man das Herz ganz weit gemacht für alle Anliegen, die man dann ins Gebet hineingenommen hat. Das waren die Fürbitten. Und nachdem wir die Gebete beendet haben, grüßen wir einander mit einem Gruß. Also das ist der Friedensgruß, könnte man sagen. Der hatte also seinen Platz vor der Gabenbereitung. Nicht erst nach dem Friedensgruß vor dem Lamm Gottes, sondern sehr, sehr viel früher. Und es gibt eine ganze Reihe von Liturgikern, die meinen, der Friedensgruß hat noch nicht den richtigen Platz. Er bringt in der Zeit also da zu viel Unruhe vor der Heiligen Kommunion. Man müsste sich überlegen, ob man das nicht viel früher machen könnte. Man könnte es natürlich schon gleich am Anfang machen, wenn man in die Kirche reinkommt und dann seinen Nachbarn begrüßt. Also da, na, dann wird dem Vorsteher das Brot gebracht und ein Becher mit einer Mischung von Wasser und Wein. Also wir tun ja einen Tropfen Wasser in den Wein hinein, um sozusagen zu verdeutlichen, dass hier Gottheit und Menschheit in Wein und Wasser sich ausdrücken. Der sendet dann, der Priester, sendet durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis zum Vater aller Dinge, das ist also das Hochgebet, und verrichtet eine lange Danksagung, dass wir dieser Gabe von ihm gewürdigt werden. Ist er mit den Gebeten und der Danksagung zu Ende, stimmt das ganze anwesende Volk ein, indem es spricht Amen. Also das Amen hat ja eine ganz große Rolle. Das, wenn wir es also am Schluss des Hochgebetes sprechen, Amen, dann ist es sozusagen wie eine Unterschrift unter das Ganze. Wir bestätigen das noch einmal. Wir sagen, das ist auch unser Glaube. Damit sind wir einverstanden. Nachdem der Vorsteher die Dankhandlung vollbracht und das ganze Volk eingestimmt hat, reichen die Diakone, wie sie bei uns heißen, jedem Anwesenden vom dankgesegneten Brot, also von der konsekrierten Speise, und reichen es allen und bringen es auch den Abwesenden. Auch das ist eine sehr wichtige Geschichte, dass die frühe Christenheit immer auch denen, die nicht kommen konnten, aus welchen Gründen auch immer, die krank waren oder die bei den Kindern zu Hause sein mussten, denen wurde auch die heilige Kommunion gebracht. Also das ist eine Vorstellung, die wir heute natürlich nicht mehr so haben, dass man jedem die heilige Kommunion dann noch mit heimgibt, damit er denen, die daheim sitzen, dass die dann auch noch die heilige Kommunion haben können. Also das hat sich im Laufe der Jahrhunderte wieder verändert. Aber hier haben wir einen wunderbaren Ablauf, wie bereits die frühe Kirche die Eucharistie gefeiert hat. Das ist der Ablauf der Heiligen Messe bis zum heutigen Tag. Und wie es in der Einleitung heißt, in den verschiedenen liturgischen Familien, also da denken wir jetzt dran, die verschiedenen Riten, die es auch gibt, die Orthodoxen, die Katholiken, die verschiedenen Syro-Malabaren und die Malankaren und all die feiern die Eucharistie im gleichen Ablauf. Die Armenier, da könnten wir jetzt also alles aufzählen, was es an verschiedenen Riten gibt. Der Ablauf ist immer der gleiche. Die Grundlinie ist immer die gleiche.
Und so geht es auch weiter im nächsten Abschnitt 1346. Die Eucharistiefeier verläuft nach einer Grundstruktur, die durch alle Jahrhunderte bis in unsere Zeit gleich geblieben ist. Sie entfaltet sich in zwei großen Teilen, die im Grunde eine Einheit bilden. Die Zusammenkunft, der Wortgottesdienst mit den Lesungen, der Homilie und den Fürbitten, die Eucharistiefeier mit der Darbringung von Brot und Wein, deren Konsekration in der eucharistischen Danksagung und die Kommunion. Wortgottesdienst und Eucharistiefeier bilden einen einzigen Kultakt. Der Tisch, der uns in der Eucharistie gedeckt wird, ist zugleich der Tisch des Wortes Gottes und des Leibes des Herrn.
Ja, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man da einen großen Wert drauf gelegt, Tisch des Wortes und der Tisch des Sakramentes, der Tisch des Altares. Deshalb ist dann auch der Tisch des Wortes nicht mehr die Kanzel, sondern der Ambo, also in unmittelbarer Nähe des Altars. Und wenn Sie unsere Kirchen anschauen, die jetzt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Teil also auch verändert worden sind mit den Altären, mit dem Ambo, da hat man immer darauf geachtet, dass Ambo und Altar meistens aus dem gleichen Material hergestellt sind, um so die Einheit auch zu verdeutlichen. Tisch des Wortes, Tisch des Brotes, Tisch des Sakramentes. Also diese zwei Dinge sollen in einer großen Einheit gesehen werden. Da heißt die Zusammenkunft der Wortgottesdienst mit den Lesungen, die Homilie, das ist die Predigt und den Fürbitten.
Jetzt gibt's ja öfter mal Leute, die den Vorwurf bringen, ja, in der Urkirche, da war ja alles noch in Ordnung, aber mit der heutigen Kirche bin ich ja nicht mehr so einverstanden. Wenn man jetzt so diese alten Schilderungen liest, dann muss man doch zugeben, dass es damals gar nicht so viel anders war als heute.
Ja, die Liturgiereform hat ja zurückgewollt zur frühen Kirche. Das war ja genau das Bestreben, dass man diese frühkirchlichen Dinge wieder neu ins Bewusstsein legt. Weil im Laufe der Jahrhunderte hat sich ja manches so dazu entwickelt. Und davon wollte man wieder manches wegstreichen. Das sind immer wieder Entwicklungen. Das erleben wir ja auch so bei uns zu Hause, dass im Laufe der Zeit sammelt sich manches im Haus an und man trennt sich dann doch oft recht schwer davon.
Und jetzt gibt's aber auch Sachen, die man doch nicht wieder eingeführt hat. Zum Beispiel, dass jedem die heilige Kommunion gebracht wird, dass die auch denen, die zu Hause sind, gebracht wird. Warum hat man sich da wieder nicht an die Urkirche angepasst? Warum geht man da einen anderen Weg?
Ja, man ist natürlich auch zum Teil etwas vorsichtig durch die Jahrhunderte geworden. Wissen Sie, die Gefahr des Missbrauchs ist halt auch immer wieder gegeben. Und da muss man auch wieder Obacht geben. Ich meine, es gibt ja Pfarreien, die mit ihren Kommunionhelfern da schon in viele Häuser, also zu den Kranken gerade, gehen. Sie können das im Fernsehen ja dann manchmal miterleben, wo man nach der Heiligen Kommunion die Kommunionhelfer dann mit dem Allerheiligsten weggehen, um dann zu den Kranken zu gehen, um denen die Heilige Kommunion zu bringen. Das ist durchaus möglich, dass Kommunionhelfer diesen Dienst tun. Aber man möchte das doch auch nicht zu breit streuen. Weil, wie gesagt, es ist manchmal auch einfach die Gefahr gegeben, dass das Allerheiligste nicht immer so ganz behandelt wird, wie es ihm geziemt.
Und wenn man nun sagt, wir sind heute eigentlich gar nicht so weit von der Urkirche entfernt, dann ist das sicher richtig.
Ja, natürlich. Natürlich hat man sich ja bemüht, vieles wieder neu in den Blick zu bekommen, wenn Sie zum Beispiel an die Fürbitten denken. Die Fürbitten, die waren früher ja nur noch am Karfreitag möglich. Freilich, die Fürbitten sind eine ganz wichtige Sache, aber man muss auch wieder sehen, dass manchmal die Fürbitten auch wieder falsch behandelt werden. Dass da sozusagen nochmal eine zweite Predigt stattfindet, wo weiß Gott, was für Ermahnungen erteilt werden oder Gewissenserforschungen ausgeteilt werden. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und wie wir das da oben gelesen haben, wo es da heißt, wir beten für uns selbst, für alle anderen auf der ganzen Welt, dass sie würdig werden und so weiter. Also das Herz muss da sehr weit werden. Man hat ja immer das Sehens an den Fürbitten am Karfreitag. Man hat ja da dann gebetet für die Politiker. Man hat gebetet für das Staatswesen. Man hat gebetet für den Papst, für die Bischöfe, für die Priester, für die Diakone. Man hat gebetet, also man hat sein Herz ganz weit gemacht, natürlich auch für die Fernstehenden, für die, die nicht an Christus glauben. Also sehr weit. Und da müssen wir Obacht geben, dass die Dinge sich nicht zu sehr verengen.
Und bevor nun dieser kleine Gang durch die Messe aller Jahrhunderte endet, stellt der Katechismus jetzt noch eine rhetorische Frage im Abschnitt 1347. Entspricht das nicht dem Ablauf des österlichen Mahles, das der auferstandene Jesus mit den Jüngern hielt? Während sie des Wegs gingen, erklärte er ihnen die Schrift und setzte sich dann mit ihnen zu Tisch, nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen, steht in Lukas 24, 30.
Ja, das ist die Geschichte mit den Emmausjüngern. Also wo Jesus da mit den niedergeschlagenen beiden Jüngern da geht und ihnen erklärt, warum das alles hat so kommen müssen. Und wie sie dann, wie ihnen erst die Augen aufgehen, als er das Brot brach. Da erkannten sie, es ist der Herr. Rembrandt hat es ja wunderbar gemalt, dieses Mal, herrlich, wie da das Licht sozusagen dann hineinfällt, in dem Augenblick, wo sie erkennen, das ist der Herr. Am Brotbrechen erkannten sie ihn.
Und diese kurze Bibelstelle, Lukas 24, 30, das ist eigentlich die Eucharistiefeier, die wir jeden Sonntag erleben, in Kleinform.
Ja, also eine Kurzform sozusagen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung am Dienstagnachmittag. Wir haben gerade einen kurzen Gang durch die Messe aller Jahrhunderte gemacht. Unser Thema heute ist die liturgische Feier der Eucharistie, wie sie in den verschiedenen Jahrhunderten gefeiert wurde. Bei uns zu Gast ist Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Und es hat uns nun die Frau Cabot aus Fischbach erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich glaube, mit vielen Mitgläubigen bedauern wir alle sehr, dass die Heilige Messe eigentlich immer kürzer wird. Man kommt fast nicht zum Innigbeten. Es ist alles zu schnell. Woran liegt das? Oder könnten da nicht einzelne Pfarrer da vielleicht das etwas länger machen? Oder ist das von Rom vorgeschrieben? Ja. Das war meine Frage. Vielen Dank für Ihre schöne Sendung.
Danke, Frau Cabot. Herr Dekan Gschwind.
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Der heilige Ignatius war der Meinung, man soll nicht so lang brauchen. Der heilige Ignatius hat seinen Mitbrüdern immer ans Herz gelegt, tut nicht so lang umeinander. Aber es hat zum Beispiel den heiligen Philipp Neri gegeben, der hat 2 Stunden gebraucht. Und da gibt's also sehr Unterschiedliches im Lauf der Geschichte. Wenn Sie die Orthodoxie anschauen, da dauert's also immer 1,5 bis 2 Stunden.
Ja, darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Gerade heute in der heutigen Zeit tut man sich so schwer abzuschalten.
Ja.
Und dann so richtig eigentlich das im Innern, also im Herzen zu begreifen. Und ich meine gerade heute, ob das jetzt im Mittelalter oder in der, dass eben das in der katholischen Kirche vielleicht doch mal geändert werden könnte. Es sind also vor allen Dingen nach der Kommunion geht das dann so schnell und mit dem Schlussgebet, man hat sozusagen den Leib des Herrn noch und muss dann schon raus und dann begrüßt man da die ganzen Leute und dann ist schon die totale Ablenkung und ich finde gerade das ist so wertvoll und das sollte man doch auch mit in die Woche nehmen und also es ist Entschuldigung,
ja.
Aber es müsste einfach ein bisschen geändert werden. Vielen Dank.
Danke, ja. Frau Cabot, für Ihre Meinung. Aber so richtig raus müssen muss man ja nicht,
nein,
oder, Herr
nein,
Vikan?
Man kann erstens schon früher kommen. In vielen Vereinen ist ja voraus schon Rosenkranz. Also man kann schon viel früher kommen und kann schon betrachten, beten und kann nachher auch länger bleiben. Also es ist keinem gesagt, dass er gleich abhauen muss. Ich erlebe halt immer wieder, dass manche Leute schon beim Segen sozusagen aufbruchartig bereit sind, die Kirche zu verlassen. Also das, obwohl ich mich nicht beklagen kann, also in meinem Verein ist es so, dass die Leute pünktlich da sind und keiner geht, bevor ihnen sagt, geht hin in Frieden. Aber dann stürmt aber schon einiges aus. Aber es gibt auch immer Leute, die da bleiben, die verweilen. Es gehen ja auch nicht alle zur Heiligen Kommunion. Ja, und wie gesagt, und dann muss ich immer wieder auch bedenken, manche Leute schauen's, wenn ich eine Hausfrau bin und muss zum Kochen heim oder ich habe Kinder, muss schauen, dass das alles in Ordnung ist. Da können manche schon ein bisschen kribbelig werden. Ich meine, der Frühschoppen, der sollte ja nicht gerade der sein, der das kribbelig machen auslöst. Aber das muss man vielleicht auch alles sehen, dass gerade manche Leute, dass das nicht so lang immer dauern muss. Ich habe zum Beispiel, schauen Sie, was die Heilige Messe natürlich wesentlich verlängert, wenn ich 5 bis 8 Strophen singe zum Eingang, wenn ich beim Gloria ein langes Lied singe, wenn ich dann natürlich nach der Lesung, ist ja dann der Psalm dort, wenn ich beide Lesungen nehme und dann immer dann noch die Anschlussdinge alle. Und dann kann ich natürlich 12 Fürbitten machen und dann kann ich bei der Gaben bereit. Wissen Sie, das kann man natürlich schon strecken, dass das 1/4 Stunde, 1,5 Stunde dauert.
Mhm.
Aber dann müssen Sie immer damit rechnen, dass 75% auf Kohlen hocken.
Gut, das sind jetzt menschliche Gründe, aber gibt es jetzt eigentlich auch liturgische oder, sag ich mal, geistliche Gründe dafür, dass wir in der katholischen Kirche jetzt nicht so lange Gottesdienst halten wie unsere orthodoxen Geschwister, die da ja zusätzlich noch stehen?
Ja, jetzt muss ich schon sagen, wissen Sie, wenn ich als Geistlicher am Sonntag 3 Gottesdienste in der Früh halte, dann kann ich nicht 1,5 Stunden umeinander tun.
Sind das also nur so, ich sag mal in Anführungszeichen, nur so pragmatische Gründe?
Ja, wissen Sie, es muss doch schauen, wir haben gerade den Ablauf der Heiligen Messe gehabt. Das muss ja nicht alles endlos gestreckt werden. Mhm. Das muss ja nicht sein.
Wie lang ging es denn bei der Urkirche?
Denken Sie dran, Jesus hat sich immer knapp gefasst. Mhm. Wenn ich dem seine Predigten anschaue, da predigt jeder von uns viel länger, wie Jesus gepredigt hat. Die evangelische Bischöfin hat gesagt, schauen Sie mal die Sachen von Jesus an, die sind alle in Fernsehzeit, 1,5 Minuten. Also so kurz soll man natürlich nicht predigen.
Klar, ja.
Aber ich meine nur, also von der Zeit her, jeder, wissen Sie, jeder hat ja nachher die Möglichkeit, und das ist ja bei jedem anders. Die Heilige Messe ist ja nicht unbedingt dazu da, dass man zum Ausruhen da kommt.
Als nächstes hat uns Frau Jörsen erreicht. Grüß Gott.
Ja, einen schönen guten Tag, hier aus dem Apparat. Ich möchte noch mal mich der Meinung meiner der Dame anschließen, die vor mir angerufen hat. Und zwar geht es mir auch darum, insbesondere, dass die Messe nach der Heiligen Kommunion so schnell zu Ende ist. Der Herr Dekan hat gesagt, dass man ja vorher etwas verlängern könnte, aber ich empfinde das auch als ein... Ja, ich kann das gar nicht ausdrücken. Das ist einfach viel zu schnell zu Ende. Die Anruferin vor mir hat das so schön ausgedrückt, dass nach der Kommunion dann wirklich nur noch der Segen ist und dann ein Schluss steht und dann ist es zu Ende. Da müsste auch für mein Empfinden eigentlich noch was mehr kommen.
Da fehlt ein Puffer zur Welt sozusagen ein bisschen.
Ja, auch nochmal, dass bewusst wird, dass es was ganz Heiliges ist, was man erhalten hat und dass... Das, da kann man doch nicht, also für mich ist das so schnell raus und jetzt, also er hat das ja gut gesagt, man muss nicht rausgehen, man kann ja auch noch länger da bleiben, aber die Kirche gibt ja vor, dass die Messe jetzt zu Ende ist und dass dann die Leute natürlich auf heißen Kohlen sitzen, ist, finde ich, auch ganz klar. Und dass die Hausfrau nach Hause muss zum Kochen, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber das kann für mich nicht der Grund sein, dass nach der Kommunion die Messe so schnell zu Ende ist.
Ja, Dekan, was könnte man da tun?
Ja, also ich meine, wir wissen Sie, es soll ja so sein, dass unser ganzes Leben dann, oder was jetzt nachfolgt, Danksagung ist und dass wir sozusagen in der Gegenwart des Herrn weiter unser Tagwerk vollbringen. Ja, was im Einzelnen ansteht.
Aber das, gibt es da nicht noch irgendwie die Möglichkeit, diese Stimmung, die man da eben auch hat, und man muss sich ja auch erstmal gewahr werden, dass das, was man gerade bekommen hat, ja die Realpräsenz des Herrn ist. Gibt es da keine Möglichkeit, das noch irgendwie über diese Aufbruchsstimmung hinweg zu retten?
Darf ich auch noch was sagen?
Ja, bitte.
Die Vorbereitungszeit auf die Heilige Kommunion, auf dem Empfang, den Lob, der Lobpreis, die Gebete, die ist so lang. Das finde ich sehr gut. Warum ist dann die Nachbereitung so kurz?
Ja, weil das dann unser Leben auch ein Stück weit sein soll. Das
ja.
ist also, ich meine, bei der Danksagung, die wir ja machen nach der Heiligen Kommunion, da geht es ja um drei Dinge vor allen Dingen, dass wir den Herrn anbeten, dass wir ihm danken und schließlich, dass wir ihn bitten. Die drei Dinge, die sollten wir immer bedenken, wenn man die Heilige Kommunion empfangen hat. Und das nehmen wir ja dann in unseren Alltag mit hinaus.
Das sollten wir zumindest versuchen. Und ja, das ist die Anregung, die eben Dekan Gschwind hier geben kann, dass wir das, was wir gerade bekommen haben, dann eben auch in den Alltag hinausnehmen. Aus Grieskirchen in Österreich hat uns nun Frau Meier erreicht.
Ja, hallo.
Hallo, Frau Meier.
Ja, grüß Gott. Ja, Herr Dekan, danke auch sehr herzlich für diese Ausführungen. Aber ich möchte jetzt einfach auch mich melden und ich freue mich so über die Vorsprecherinnen sozusagen. Ich möchte mich da wirklich anschließen. Es geht mir so, dass ich einfach, das auch alles geht mir viel zu schnell. Und nach der Kommunion, da möchte ich einfach wirklich mehr Stille haben. Ich kann auch gar nicht mitsingen, wenn da jetzt schon wieder ein Lied kommt. Das geht mir so ganz gegen meine innere Stimmung da. Und ich bin so dankbar, wenn da ein bisschen Stille ist. Wenn da wirklich, man hat oft so das Gefühl, husch, husch, jetzt einige Kommunionhelfer und das geschwind alles wieder vorbei ist und jetzt hinaus. Ich kann das überhaupt nicht mehr. Also ich sitze dann und ich sehe auch immer das Einzelne auch da sitzen und da will ich einfach mit dem Herrn noch allein sein. Ich kann nicht draußen stehen und dann schon wieder irgendetwas Banales reden, das kann ich nicht mehr. Also diese Zeit ist für mich so wertvoll und ich wünsche mir das wirklich nach der Kommunion eine Viertelstunde noch da sein beim Herrn. Er will ja mit uns noch sprechen. Es ist gut, in den Alltag das mitzunehmen. Das ist klar, die Gegenwart. Aber diese kostbare Stille und diese Zeit, danke jedenfalls.
Ja, danke auch für Ihre Anregung noch, Herr Dekan. Das ist jetzt ja auch ein ganz persönliches Zeugnis gewesen. Ist das denn jedem selbst überlassen oder hat die Dame recht, dass das wirklich jeder tun sollte, diese Viertelstunde noch nachklingen lassen?
Ja, das muss jeder selber ja wissen und der eine hat ein stärkeres Moment des Gefühls und der andere hat ein weniger starkes. Und wissen Sie, es ist ja so unterschiedlich. Die Kirche, die macht ja da auch jetzt nicht eine Vorschrift, du musst so und so lange in der Kirche bleiben.
Mhm. Also das ist dann jedem Einzelnen selber überlassen, aber wenn jemand vor dem Segen geht, sind ja auch Sie sauer.
Ja, vor dem Segen geht bei mir keiner.
Eben.
Das aber wie gesagt, es gibt immer Leute, die länger verweilen, die also nicht gleich aufbrechen. Das aber so viele andere, denen würde das also ja, das wäre dann auch wieder schwierig, gell? Dann hätten wir die Geschichte, dass die einen davonlaufen, das haben wir ja früher gehabt in der Kirche, dass manche bei der Kommunionausteilung schon die Kirche verlassen haben.
Mhm.
Denken Sie an vorkonziliare Zeiten, wo viele erst in die Kirche hineingegangen sind, wann die Predigt vorbei war. Die Predigt war ja vor der Heiligen Messe. Die sind draußen stehen geblieben, sind nicht in die Kirche, der Pfarrer hat sich geplagt und hat da Predigt gehalten und die sind gar nicht hineingegangen, vor allen Dingen die Männer. Und sind auf dem Friedhof gestanden, haben ihre Zigaretten geraucht und sobald der sein Amen gesagt hat und dann ein bestimmtes Gebet gebetet wurde, ich glaube kräftiglich hat es geheißen, ist da immer angegangen. Und dann sind die schnell in die Kirche geströmt, haben ihre Plätze auf den Emporen eingenommen und dann ging die Heilige Messe los und dann sind sie, dann ist ja die Heilige Kommunion gar nicht ausgeteilt worden während der Heiligen Messe. Die Heilige Kommunion ist entweder vor der Heiligen Messe oder nach der Heiligen Messe ausgeteilt worden, sodass der Einzelne also dann schon Zeit gehabt hat, da zu verweilen und zu bleiben. Aber das waren halt dann vielleicht 5, 10 Leute, die die Heilige Kommunion empfangen haben. Also diese Kommunionhäufigkeit, die wir heute haben, die hat es ja früher in dem Maß gar nicht gegeben. Also in meinem Aufwachsen war das eine geringe Zahl, die am Sonntag zur Heiligen Kommunion gegangen ist.
Mhm.
Natürlich in der Osterzeit. Da war dann alles da. Das waren aber alle vorher beim Beichten.
Also es hat schon alles seine Gründe, wieso es so ist. Und wenn man ein bisschen mehr Stille braucht, dann muss man halt versuchen, die bei sich selber zu finden. Jetzt wartet schon länger der Herr Lang in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, Christian, gut, Herr Dekan und liebe Zuhörer. Ich muss mich die zwei ersten Anruferinnen daran erinnern. Ich habe mir angewöhnt, seit dem Jahr 2000, dem heiligen Jahr, und da haben wir die große Gnade. Und auch jetzt ist es noch. Man kann täglich einen vollkommenen Ablass gewinnen. Und wenn der Priester einmal ein bisschen schneller ist, aus irgendeinem Grund oder weil ich immer, dann kann jeder für sich nachbeten, bis die Kirche leer ist. Das mache ich immer. Und derweil bin ich mit meinen Ablassgebeten fertig und auch die Verehrung von der Mutter Gottes und Erzengel Michael. Und dann kann ich in aller Ruhe die Kirche verlassen, bis auf ein paar kleine Reste, die aber draußen noch zur Unterhaltung steht. Danke, ich höre am Radio zu.
Ja, danke, Herr Lang. Ist sicher auch ein guter Hinweis, wie jeder selber sich noch seine Ruhe bewahren kann, Herr Dekan.
Ja, da gibt es gar nichts hinzuzufügen.
Gut, dann nehmen wir gleich den nächsten Hörer rein, der Herr Bauer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, da ist der Thomas Bauer. Ja, also ich möchte mit den zwei Damen oder drei Damen auch anschließen. Also ich würde mir das auch wünschen und würde das als wahnsinnig wichtig erachten, dass man nach der Kommunion einfach noch ein bisschen aufmerksam, und mei, es müsste vielleicht gleich eine Viertelstunde sein, aber es gibt so schöne Texte oder Gebete auch im Gotteslob drin, aber irgendein Hinweis müsste sein. Also das täte ich ganz als wichtig empfinden.
Ja, danke, Herr Bauer. Ja. Danke, Herr Bauer, für Ihre Anregung. Herr Dekan, Sie stehen heute unter Feuer. Bitte.
Ja, ja. Natürlich singt man ja in der Regel am Sonntag nach der Heiligen Kommunion ein Danklied. Das gehört ja jeden Sonntag eigentlich mit dazu. Also, dass da noch ein Danklied gesungen wird, das ist ja in der Regel so. Also, da ist ja gar nichts. Das wird ja getan. Also, ich sehe das nicht so, dass das nicht getan wird, dass die Danksagung da nicht stattfindet. Nur ist die Frage, wie lang das Ganze gehen soll. Ob ich jetzt fünf Strophen singe oder ob ich zwei Strophen singe.
Das ist dann vielleicht auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Und vielleicht, Herr Dekan, haben Sie ja das Glück, in einer besonders guten Pfarrei zu sein oder in einer Pfarrei, die das eben auch schätzt.
Aber wissen Sie, manche Leute verschrecken schon, wenn es endlos dauert. Mhm. Das muss man schon auch sagen. Man muss da schon ein bisschen nüchtern auch die Dinge sehen. Ich meine, ich verstehe die Leute, die jetzt da angerufen haben, schon, die da ein Mehr wollen. Aber wissen Sie, es ist eine Pfarrei, keine Klostergemeinschaft.
Mhm. Man muss da auch ein bisschen an die denken, die auf dem Weg vielleicht auch noch nicht so weit sind.
Ja, ja, ich meine, die im geistlichen Leben fortgeschrittener sind, die erwarten schon mehr, aber andere, für die ist das Wenige schon fast viel.
Als nächstes hat uns die Frau Altenried erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte erstmal eine Frage stellen. Und
ja?
Zwar, warum wird so wenig das Gloria gebetet? Warum muss man immer ein Lied singen? Denn das ist doch wirklich ein wunderschönes und sehr gehaltvolles Gebet. Dann wollte ich aber auch noch dazu Stellung nehmen, wie ich das zum Beispiel mache. Mit der Kommunion und mit der Andacht dann hinterher. Und zwar, mein Mann und ich, wir gehen immer ziemlich weit nach vorne in die Kirche. Und bis dann alle anderen zur Kommunion gegangen sind, haben wir unsere Zeit für uns genutzt, dann in Stille dort zu knien und zu beten. Und ich denke, diejenigen, die es eilig haben, die gehen eh nach hinten in die Kirche. Mhm. Und deswegen ist das für uns immer genau das Richtige. Ich finde es zwar auch, ich fände es schade, wenn die Zeit noch mehr verkürzt würde, aber vielleicht kann man das dann dadurch ein wenig ausgleichen.
Auch ein schöner Impuls, Frau Altenried. Recht herzlichen Dank dafür. Jetzt zu Ihrer Frage, Dekan Gschwind. Wieso wird das Gloria immer gesungen?
Ja, das muss man nicht immer singen, aber zum einen war es ja so, das Gloria war in der frühen Kirche, war das ja sozusagen dem Bischof vorbehalten. Und nur bei der Priesterweihe und so wurde das für alle. Und es hat sich dann erst im Laufe der Zeit durchgesetzt, dass das Gloria dann immer am Sonntag gebetet wurde und gesungen wurde. Bei den Festgottesdiensten haben wir es ja dann immer lateinisch auch. Also wo das Gloria dann sehr ausführlich zum Ausdruck kommt. Der Wunsch der Kirche ist eigentlich schon, dass das Gloria gebetet und gesungen wird. Aber es kann eben auch durch ein Gloria-Lied ersetzt werden. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit am Werktag das Gloria immer gebetet und am Sonntag eigentlich häufig. Damit auch dieses Gloria als Gebetsschatz, gerade für unsere Kinder und so, dass das auch ein Stück beheimatet wird. Also ich tue in der Schule das Gloria schon immer mit meinen Viertklässlern. In jeder Schulstunde haben das drei, vier gelesen, dann haben wir es miteinander gelesen, weil die Kinder in dem Alter, die prägen sich das ja relativ rasch ein. Das frage ich da nicht ab, das müsst ihr jetzt nicht auswendig lernen, aber die es leichter lernen, die haben das im Schnapp.
Ja. Ja, liebe Zuhörer, wenn es dann eben in solche Bereiche geht, wo die Kirche das freilässt, ob man es jetzt singt oder betet, dann gehen Sie doch einfach auf Ihren Pfarrer zu und fragen Sie ihn mal, ob es vielleicht nicht möglich ist, das öfter mal zu beten. Und wenn das mehrere machen, vielleicht passiert das dann auch mal. Als nächstes hat uns ein Hörer erreicht, der gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass der Gottesdienst nicht zu lang dauern soll. Aber die wichtigen Teile und das Hochgebet und das ist alles, das kann man nicht kürzen. Kürzen könnte man meines Erachtens in der Einleitung und in der Begrüßung. Manche Pfarrer, die begrüßen ja schon, das ist ja schon Predigt vorweg. Also die Liturgie straffen, das Wesentliche in Ruhe machen, aber das Unwesentliche kürzen. Das wäre mein Anliegen. Danke.
Danke für Ihren Impuls. Ich denke, da hat niemand was dagegen, oder,
Herr Wickern? Das war sehr gut gesagt. Das war sehr gut gesagt. Also wir Pfarrer sind schon immer in der Versuchung, dass wir am Anfang zu lang reden. Und das ist nicht richtig. Man sollte also mit drei Sätzen schon beim Wesentlichen sein. Und so ist auch am Schluss. Auch am Schluss, da sollte man also auch nicht ewig umeinander reden, gerade wenn man Kirchenanzeiger und solche Sachen sagt. Allerdings, manchmal muss man halt auch auf manches hinweisen. Das muss man ja auch als Pfarrer.
Als nächstes hat uns Frau Nolte erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Jetzt komme ich auch noch
mit natürlich.
Der Sache nach der Heiligen Kommunion. Ruhe nach der Heiligen Kommunion. Ich fände das ganz, ganz wichtig. Und wenn der eine oder andere Priester nicht gleich zu singen anfängt, beziehungsweise die Orgel spielt, sondern da 3-4 Minuten oder auch 5 Minuten Pause einlegt, damit die Leute zur Besinnung kommen, bei wem sie waren, wer zu ihnen gekommen ist und sich auch von der Liebe Jesu umarmen lassen. Man soll sich ja auch verwandeln lassen. Wie soll das geschehen, wenn gleich wieder Lied ist, wenn gleich wieder das ist, wenn man dann gleich wieder rausrennt? Die Leute müssen sich hineindenken und sie müssen sich verwandeln lassen, um auch im Alltag nach dem Evangelium so gut es geht zu leben. Und da geht bei uns so viel verloren. Das möchte ich als Beitrag dazu geben.
Danke.
Dankeschön.
Danke auch für Ihren Impuls. Herr Dekan, Sie merken, unsere Hörern ist das ein großes Anliegen, dass man sich richtig vertiefen kann in das, was da wirklich geschieht bei der Eucharistie. Ich denke, als Priester haben Sie da sicher nichts dagegen. Ich möchte jetzt aber mal auch nochmal die Stellung derjenigen eingehen, die ja doch noch in die Kirche gehen, obwohl sie es vielleicht nicht so gerne haben. Haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, an die muss man auch denken. Ist das der Grund, warum das alles so schnell geht?
Also wenn ich jetzt überlege, wie war das früher? Da haben wir ja vorhin schon davon gesprochen, dass früher viele schon, wie die Kommunion dann ausgeteilt wird, das während des Gottesdienstes, das war also vorkonziliare Zeit, da sind viele schon gegangen. Sie wissen ja, es war so, dass man den Hauptteil der Heiligen Messe besucht haben muss, um keine Sünde zu begehen. Die sind also dann praktisch zum Evangelium rein und sind bei der Kommunion, sind sie verschwunden, weil sie ja nicht zur eigenen Kommunion gegangen sind. Das waren also sozusagen die Schmalspurchristen, das sind die, die heute gleich gar nicht mehr da sind. Mhm. Aber das war also auch keine tolle Geschichte. Jetzt heute, ich meine, die Reformer bei der Liturgiereform, die haben sich da sicher etwas gedacht. Natürlich kann man das. Das ist ja jetzt eine Sache, wo vielleicht auch in der einzelnen Pfarrei unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt ja Pfarreien, wo das sehr lange sich hinzieht nach der Kommunionausteilung, wo dann das noch gesungen wird und das noch gebetet wird. Aber ich weiß nicht, ob das so ist, dass da dass die Leute so arg dann anspricht und sie mitnimmt.
Mhm. Ja, liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer Katechismus-Sendung für heute angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie sich so zahlreich eingebracht haben. Wir haben heute angefangen, uns mit der Feier der Eucharistie zu beschäftigen, also der konkreten Feier. Wir haben dazu einen Impuls gehört, in dem wir durch die Feier der Jahrhunderte gegangen sind, wie die Messe früher in der Urkirche gefeiert wurde, und haben uns dann in ihren Fragen und in den Antworten von Dekan Ludwig Gschwind damit auseinandergesetzt, was ist denn heute die Messe und was könnte man vielleicht auch besser machen. Es gibt natürlich immer von allen möglichen Menschen die Wünsche, dass man dieses oder jenes verändert, aber es hat, wie der Herr Dekan Gschwind das auch ausgeführt hat, auch gute Gründe, warum es ist, wie es ist. Und wenn es dann tatsächlich nicht so ist, wie Sie sich vorstellen oder wie es auch die katholische Kirche sich vorstellt, dann reden Sie einfach mal mit Ihrem Pfarrer. Vielleicht lässt er sich ja umstimmen oder vielleicht denkt er dann auch selber ein bisschen um. Herzlichen Dank, Herr Dekan Gschwind, dass Sie uns wieder zur Verfügung gestanden sind. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ja, auf Wiederhören.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, Sie können sie sich bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Einfacher können Sie sich diese Sendung auch per E-Mail bestellen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Sie können sich diese Sendung auch direkt im Internet bestellen unter www.horeb.org.